Ich komme zur Predigt und die ist aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 60, die ersten zwei Verse. Und ihr seht, das Thema, das ist etwas frech formuliert. Ich lese die zwei Verse. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Liebe Weihnachtsgemeinde, der Prophet hier beginnt das Kapitel mit einem Befehl. Und dieser Befehl heißt, mach dich auf. Schön. Mach dich auf heißt im Hebräischen nur ein Wort. Das heißt, kumm ist ein Befehl. Und jetzt frage ich euch. Habt ihr gewusst, dass der Bodensee früher bis Rankweil gereicht hat? Er war viel größer. Und so 8 Kilometer von hier hat sich ein Berg erhoben aus dem Wasser. Also wir sind hier praktisch noch etwas unter Wasser. Die Feldkirche. Ja, gut. Der Kumberg will nicht so richtig. Ja. Ja, wir sind hier noch etwas unter Wasser, aber der Kumberg hat sich tatsächlich ganz kräftig aus dem Wasser erhoben. Und ich weiß jetzt nicht, ob unsere Vorfahren die Kelten Hebräisch kannten. Wahrscheinlich nicht. Aber dieser Kumberg heißt einfach Kummer. Und das ist bei uns auch so etwas wie ein Befehl. Kumm. Und im Hebräischen ist es eindeutig ein Befehl. Auf. Erhebe dich. Also, und das ist etwas, was wir jetzt tun. Wir gehen praktisch mit dem Josef und der Maria nach Bethlehem. Wir ziehen mit ihnen mit. Wir haben im Evangelium gehört, also sie sind nicht freiwillig gegangen. Es war ein Befehl von Kaiser Augustus. Und es hat das Evangelium so angefangen, es geschah aber. Im Lateinischen heißt das Faktum est. Tatsache ist, er hat sie steuerlich erfasst und sie mussten in ihre Vaterstadt gehen, um dort eben eingetragen zu werden. Ja, das ist nicht so schön. Also wenn ich einen Brief vom Finanzamt oder eine Aufforderung vom Finanzamt bekomme, ich freue mich nicht so sehr. Sie wohnen in Nazareth und Nazareth heißt Sprossdorf, stammt auch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 11. Und da sieht der Prophet den kommenden Messias und bezeichnet ihn als Spross, auf dem der Geist Gottes ruht und der Frucht bringt. Also dieses Nazareth war doch ein frommes Dorf. Gegründet von Nachkommen von König David, ähnlich wie Josef das war. Aber David war schon 900 Jahre lang tot und da gab es viele Nachkommen. Ja, Sprossdorf. Wenn wir heute in Israel sind, dann nennen die Israelis die Christen Nozrim. Das heißt Nazarener. Sprösslinge von Christus. Und ja, Josef bekommt die Aufforderung, macht sich auf und nimmt die Maria mit. Warum? Aus einem nicht so schönen Grund. Sie war mit ihm verlobt und schwanger. Die Verlobung war eine Ehe de jure. aber nicht eine Ehe de facto. Das heißt, sie haben nicht miteinander geschlafen, sie waren nicht zusammengekommen. Und ja, der Josef ist ein Ehrenmann. Als er sieht, dass sie schwanger ist, will er sie heimlich verlassen. Und er wollte so praktisch die Schuld dafür auf sich nehmen, dass sie schwanger ist. Er hätte sie auch verstoßen können, aber er nimmt die Schuld auf sich, ein Ehrenmann. Als er aber das im Sinn hatte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, sagt Matthäus Evangelium 20, und der Engel sprach: Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Ja, so nicht ganz nebenbei hat der Prophet Jesaja in Kapitel 7,14 auch die Jungfrauengeburt vorhergesagt. Und das ist nicht von ungefähr. Wie der Adam, der erste Mensch, war auch Jesus vom Heiligen Geist belebt und gezeugt. Josef hat sich jetzt natürlich nicht extra wegen dem Steuerbescheid da aufgemacht. Er ist ja immer jedes Jahr dreimal nach Jerusalem gezogen. Und zwar zu den von Gott angeordneten Festen. Und dann ist er hinaufgegangen. Und jetzt verbindet er das natürlich auch mit einem dieser Feste. Und er hat Maria dabei, hochschwanger. Und als er da ankommt, gibt's keinen Platz. Das war ganz normal. Bethlehem ist an der Südgrenze von Jerusalem. Und wenn Hunderttausende von Pilger da nach Jerusalem sind zu den Festen des Herrn, war natürlich kein Platz. Und sie finden auch keinen Platz. Sie finden nur einen Stall. Und Maria gebärt und legt ihren erstgeborenen Sohn in eine Krippe. Und dieser erstgeborene Sohn war auch Gottes Sohn. Ja, so jetzt vielleicht etwas Enttäuschendes für die, die von weißen Weihnachten träumen. Keines dieser besonderen Feste von Gott war im Winter. Es waren zwischen April und September. Also es war nicht Winter, es war nicht Dezember, als der Herr Jesus geboren wurde. Es war höchstwahrscheinlich das letzte Fest im Jahr, das heißt Sukkot. Sukkot, die Einzahl, heißt so viel wie Stall oder Hütte. Und der Herr Jesus wurde in einem Stall geboren. Und auch nicht so ganz nebenbei, Gottes Sohn, das Jesuskind, wurde in eine Krippe gelegt, und das war auch nicht schön. Also das war wirklich nicht romantisch, das war einfach elend. Denn im Stall war es duster, es ist wirklich ein unwürdiger Ort für Gottes Sohn. Und nebenbei hat wieder Jesaja gesagt, etwas Kritisches. Er sagt und schreibt: Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber mein Volk hat keine Erkenntnis. Also Ochse und Esel tun praktisch, was ihr Herr will, Gottes Volk tut das nicht. So sind Ochs und Esel als Vorbild in die Weihnachtskrippen gekommen. Irenäus, Kirchenvater im 2. Jahrhundert, hat sie in die Krippen gestellt, als Vorbild, als mahnendes Vorbild für die Menschen, die zwar glauben und an Gott glauben, aber nicht tun, was er sagt. Schon, schon so eine Sache, das mit dem Ochs und dem Esel in der Krippe. Da seht ihr es. Und schaut einmal, wie die so interessant schauen, Ochs und Esel. Ein wirklich blendendes Vorbild für Menschen. Also da an Weihnachten, damals war wenig Licht und Herrlichkeit. Das war nicht unbedingt romantisch. Hat sich da Jesaja mit dem Licht getäuscht? Hat er sich mit der Herrlichkeit getäuscht, wie die Engel gesagt haben? Nein. Denn bei den Engeln war die Herrlichkeit. Und Gottes Herrlichkeit hat sie umstrahlt. Als sie den Hirten große Freude und das Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seines Wohlgefallens verkünden. Ja, da war die Herrlichkeit Gottes tatsächlich blendend hell. Wie wir im Evangelium gehört haben, hatten die Hirten da eine Riesenangst. Im Lukas-Evangelium steht, dass sie eine Megaphobie hatten. Und so nebenbei gesagt, also Weihnachtsstress, das ist bei uns fast normal. Aber die Riesenangst, die Megaphobie, die passt nicht ganz zu Weihnachten, oder? Doch. Man erschrickt grundsätzlich, wenn man im Dunkeln ist und plötzlich leuchtet einem jemand ins Gesicht. Allerdings hat Jesaja, wenn er von Finsternis und Dunkelheit spricht, nicht die dunkle Nacht im Sinn, die kann man ja erhellen. Er meint die Dunkelheit der Seelen, die finsteren Gemüter, die sich Gott gegen Gott und seine wegweisenden Gebote sträuben. Mehr noch als Ochs und Esel. Er schreibt also kurz vor dem Kapitel 60, unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Das ist die Finsternis, die bei anderen besser zu beobachten ist als bei einem selbst. Und viele Menschen denken, dass sie ja selbst okay sind und nur die anderen das Problem sind. Aber Gottes Wort stellt in einer unfehlbaren Diagnose fest, alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Sie haben die Herrlichkeit verloren. Alle sind nicht auf der Höhe, nicht recht bei Trost. Alle, auch die hellsten Köpfe, sind weit davon entfernt, dass sie vor Gott bestehen könnten. Allen fehlt diese Herrlichkeit, die Qualität, zu der sie Gott geschaffen hat. Aber, und das ist das Johannesevangelium ganz am Anfang, das Licht scheint in die Finsternis, schön, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Nicht gut. Ja, das Licht ist Gottes Sohn und Gottes Wort. Finsternis, das sind Sünder, die Gottes Licht scheuen. Jesus sagt später, als er groß ist, aber noch nicht verherrlicht war, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsteren gehen. Das heißt, er wird kein Sünder bleiben wollen. Und das heißt jetzt, wer mir nachfolgt, der hat Licht. Und er sagte nicht nur einmal, komm, mach dich auf, folg mir nach. Das hat er mehrfach gesagt. Und nicht ganz nebenbei, falls wir nicht über unsere Sünden erschrecken, weil wir uns nicht als Sünder erkennen, werden wir am Ende Christus als Richter und nicht als Verteidiger begegnen. Ja, und jetzt, was ist mit dem Frieden? Soll ja Frieden sein, sagen die Engel, bei den Menschen auf Erden. Ja, das mit dem Frieden ist so eine Sache. Die Pfadfinder konnten dieses Jahr nicht nach Bethlehem gehen, um das Friedenslicht zu holen. Die Sicherheitslage hat es nicht zugelassen. Schade. Das war doch ein schönes und nutzloses Symbol. Denn Weihnachtsfrieden, falls es ihn gibt, der ist immer schnell vorbei. Mein Urgroßvater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, er war bei den Kaiserjägern, hatte zwar einen italienischen Namen, aber Südtirol hat zu Österreich gehört, und er hat auch mit den Kaiserjägern, also den Tirolern, gegen die Alpini in den Bergen gekämpft. Das waren furchtbare Kämpfe. Sie haben gegeneinander und gegen die Natur, gegen Winter und Lawinen und so weiter gekämpft. Aber am 24.12.1917 haben sie sich vorsichtig gegenseitig aus ihren Stellungen angerufen und zusammen Weihnachten gefeiert. Dann haben sie mitgebracht, was sie an Verpflegung hatten, also das und dies und Obstler oder Grappa. Und dann haben sie das miteinander geteilt und Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen und am nächsten Tag haben sie wieder gemächlich angefangen, sich abzuschießen und in die Luft zu sprengen. Also Weihnachtsfrieden ist ein Problem. Aber was haben die Engel da gesagt? Ja, die haben vom Weihnachtsfrieden gesprochen. Das ist nicht ein Friede, wie wir ihn kennen. Das Licht und der Friede, das sind offenbar, ja, das Licht und Friede, das ist schon da und Weihnachtsfriede ist auch da, aber das sind Weihnachtsfeiern, die vorbeigehen und das wahre Licht ist da nicht erkennbar. Man feiert und dann geht's weiter wie bisher. Der Herr Jesus ist das Licht. Er hat auch Frieden hergestellt. Und das ist kein Weltfriede. Das ist kein Friede für die, die im Dunkeln bleiben wollen. Es ist Friede zwischen Gott und seinen Kindern. Das ist er. Das ist das. Und das hat er hergestellt. Und er hat es so hergestellt. Er war Licht, ist ganz Licht geblieben, sein ganzes Leben hindurch. Er blieb sein Leben lang im Reinen mit Gott, ließ keine dunklen Gedanken, keine bösen Worte und keine bösen Taten bei sich zu oder überhand nehmen. Da ist nichts aus ihm rausgekommen, was böse war. Er blieb herrlich, auch wenn das äußerlich nicht so sichtbar war. Er blieb Liebe, auch als sie ihn hintergingen und niederschrien und schlugen. Selbst als sie das mit ihm machten, ihn ans Kreuz schlugen. Kein böses Wort von ihm. Ein Fluch. Er ist auch da, als sie ihn verspottet haben, lächerlich gemacht haben, und die Frommen haben das getan, er bat um Vergebung. Also all das war er. Jesus blieb so gut, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er nahm die Schulden vieler auf sich, die sie bei Gott hatten. Nicht die Krippe war der Tiefpunkt seines Lebens, das Kreuz war der Tiefpunkt seines Lebens, denn da hat Gott ihn verlassen. Da hat er ihn sogar verflucht, wegen den Sünden, der Schuld, die er für die Seinen auf sich genommen hat. Er ließ sich an ihrer Stelle von Gott richten, damit Gott die nicht richten muss. Er tauschte sein Gutes ein gegen ihr Schlechtes. Und Gott hat diesen Tausch angenommen. Durch Jesu Leben und Tod hat der Frieden zwischen dem Vater und Himmel, im Himmel und seinen Kindern auf Erden geschaffen. Das ist der Friede, den die Engel verkünden. Und wahrer Friede ist dann, wenn keine Schuld zwischen einem steht. Wir wissen alle genau, wenn etwas zwischen einem steht, dann ist das Verhältnis nicht rein. Das ist nicht nur unter Menschen so, das ist auch bezüglich Gott so. Das muss weg. Und wir können es nicht wegmachen, aber der Herr Jesus hat es weggemacht, indem es auf sich genommen hat. Jesaja nennt den Jesus auch Fürst des Friedens. Kein Wunder. Fürst des Friedens. A, weil er alle Schulden seiner Sprösslinge auf sich geladen hat. B, weil er für sie bei Gott einsteht, wenn sie wieder schuldig geworden sind. C, weil er ihnen wieder aus ihrer Schuld raushilft. Das tut er. Und ich komme schon zum Schluss und wir sind jetzt ein Stück bei Josef mitgegangen auf seinem Weg nach Bethlehem und sind wahrscheinlich schon müde vom Mitgehen. Wir haben also Weihnachten. Schöne Lichter überall, aber das wahre Licht ist der Herr Jesus Christus. Wir haben Weihnachten, aber keinen Frieden in der Welt. Viele haben nicht einmal Frieden mit sich selbst. Und auch wenn sie ihn haben, ist das meist eine Art von Selbstzufriedenheit, die nicht lange währt. Mit Gott ins Reine zu kommen, Seelenfrieden zu haben, das schafft der Herr Jesus, er allein. Und auch heute tut er das bei denen, denen nicht ein Licht aufgeht, sondern sein Licht aufgeht. Er sagt nicht, bleib im Dunkeln, er sagt, komm, auf, folge mir, dann wirst du Licht. Amen.